500 Milliliter Leben.
Der Blutspende-Podcast der DHK Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen
und Nordost.
Wenn ihr zur Blutspende geht, entscheidet ihr euch bewusst dafür, Verantwortung füreinander zu übernehmen, aber auch für andere. Ihr helft nicht irgendwem, ihr helft Menschen wie meinem Kind, Familien wie meiner, Menschen, die hoffen, die warten, die kämpfen.
Das war unser heutiger Gast Sandra Ritter. Mit ihr spreche ich über die Geschichte ihrer Tochter Mathilda. Bei Mathilda wurde nach der Geburt eine seltene Krankheit diagnostiziert, die Diamond-Black-Fan-Anämie. Seitdem gehören der regelmäßige Weg in die Klinik und Bluttransfusionen fest zum Alltag der Familie. Und damit heiße ich euch heute herzlich willkommen bei 500 Milliliter Leben, dem Blutspende-Podcast der DRK Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen und Nordost. Mein Name ist Laura Gerd vom DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen. Wer regelmäßig Blut spendet, fragt sich oft, wer eigentlich die Menschen sind, deren Leben durch die Blutspende gerettet wird und wie das konkret im Alltag aussieht. Darum lassen wir hier im Podcast immer wieder EmpfängerInnen selbst zu Wort kommen, wenn sie uns erzählen, was Blutspenden für sie persönlich bedeuten. Heute geht es um eine dieser Geschichten. Mathilda ist 6 Jahre alt und auf das Blut anderer Menschen angewiesen, um leben zu können. Doch was bedeutet das für eine Familie, wenn das eigene Kind auf Blutspenden angewiesen ist? Wie schafft man es, zwischen Klinikalltag, Sorgen und Hoffnung die Balance zu halten? Und welche Rolle spielen die Menschen, die regelmäßig ihr Blut spenden, für Familien wie die von Mathilda? Darüber spreche ich heute mit ihrer Mutter, Sandra Ritter. Sandra lebt mit ihren 3 Kindern in der Nähe von Stuttgart und ist gelernte Arzthelferin. Ihre Ausbildung hat sie in der Chirurgie gemacht. Danach folgten weitere Stationen, unter anderem in der Orthopädie und in der Neurochirurgie. Rückblickend sagt sie selbst, dass ihr Herz eigentlich immer für die Chirurgie geschlagen hat. Ihre wahre Berufung, wie sie heute sagt. Sandra erzählt uns, wie sie die Diagnosezeit mit Mathilda erlebt hat, welche Herausforderungen der Alltag mit sich bringt und was ihr jeden Tag neue Kraft gibt. Hallo Sandra, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Wir sind heute hier, um über die Geschichte deiner Tochter Mathilda zu sprechen, die aufgrund ihrer Krankheit auf Bluttransfusion angewiesen ist. Magst du uns kurz erzählen, was ihre Diagnose ist und was das genau bedeutet?
Also die Diamond-Black-Fan-Anämie bedeutet, dass die Mathilda keine eigenen roten Blutzellen oder auch nicht ausreichend genug rote Blutzellen bilden kann, weshalb ihr Hämoglobinwert im Blut immer wieder sinkt und durch die Bluttransfusion wird der Hämoglobinwert wieder gesteigert. Es ist eine chronische Erkrankung, also die Erkrankung wird ihr bleiben und es gibt nur 3 verschiedene Behandlungsmöglichkeiten im Moment. Das wären also zumal die Bluttransfusionen, die sie ja bekommt. Dann gibt es noch die Stammzelltransplantation oder eine Cortisontherapie. Die Cortisontherapie haben wir bei Mathilda auch schon 2-mal versucht. Es hat auch 2-mal 1 Jahr lang funktioniert, dass ihr Hämoglobin stabil geblieben ist, auch unter der Erhaltungsdosis. Dann aber aus irgendeinem Grund nicht mehr. Es kann leider keiner erklären, was da im Körper passiert ist, dass es nicht mehr funktioniert hat. Und somit mussten wir zurückkehren zu der Bluttransfusion. Und seitdem, jetzt im Juni 2023, ist sie also wieder transfusionsabhängig.
Okay, kannst du uns dazu vielleicht noch für unsere HörerInnen, die da nicht so im Thema drin sind, noch vielleicht 2-3 erklärende Sätze geben, wie sich das zum Beispiel äußert oder was das für Mathilda im Alltag bedeutet?
Ja, also das äußert sich vor allem an ihrer Körperfarbe, also sie wird immer sehr schnell blass oder ist generell nicht so ein dunkler Hauttyp. Man sieht ihr das dann auch an den Lippen ganz arg an, wenn die ganz hell werden. Da merkt man einfach auch schon daran, dass ja, das Blut jetzt langsam wieder knapp wird. Und sie ist dann auch, wenn es Richtung Transfusion geht, nicht mehr ganz so leistungsfähig, kann sich nur noch schwer konzentrieren. Ja, also so an so Merkmalen merkt man das dann einfach an ihrem Körper, merkt sie auch selber mittlerweile schon, dass sie dann sagt, ah, ich kann nicht mehr, ich muss Pause machen. Wenn sie aber eine Bluttransfusion hatte zum Beispiel, dann ist es ganz anders. Da hat sie Power, Power, Power. Also daran merkt man es dann einfach, dass es dann zu Neige geht und dass es dann wieder Zeit wird für eine Transfusion.
Mhm. Mathilda ist ja noch ganz jung. Wann habt ihr von der Diagnose erfahren und wie ging es dir und wie ging es euch als Familie dann danach?
Ja, also erfahren haben wir das am 12.12.2019, also das Datum werde ich nie vergessen. Da hat sich unser Leben wirklich schlagartig zum reinsten Albtraum entwickelt. Da war sie 7 Wochen alt und war ganz blass und grau, um die Lippen rum, ganz blau auch. Schlafen tun die Babys am Anfang ja sowieso sehr viel, deswegen ist es da auch nicht unbedingt aufgefallen, dass sie viel schläft oder mehr schläft.
Mhm.
Und wo dann aber diese Blässe dazu kam, bin ich dann mit ihr in die Notaufnahme gefahren, nachdem auch der Kinderarzt dann gemerkt hatte, dass ihr Herzschlag über 200 war. Genau, und da haben dann alle schon auf uns gewartet, also die waren vorbereitet. Der Kinderarzt hatte uns angekündigt, ihr HB war da dann schon nur noch bei 5,4. Da hieß es dann, also es besteht schon Lebensgefahr für ihr Baby und sie braucht umgehend eine Bluttransfusion, die sie dann auch gleich erhalten hat in der Nacht noch. Und die Diagnose aber haben wir ungefähr erst 4 Monate später erhalten. Das heißt, es waren in der Zeit sehr, sehr viele Blutkontrollen, Krankenhausaufenthalte. Als sie noch so klein war, mussten wir auch immer über Nacht dann in der Klinik bleiben zur Kontrolle, weil einfach doch auch Dinge schiefgehen können bei einer Bluttransfusion. Und die Diagnose, ja, hat unser Leben wirklich verändert. Also der Alltag musste neu organisiert werden. Wir hatten oder haben damals ja auch schon die Liana gehabt, die große Schwester von ihr, die war gerade 2 Jahre alt. Das musste alles dann integriert werden in auch Kinderbetreuung natürlich, na, wenn diese Krankenhausaufenthalte kamen. Und mittlerweile, ja, haben wir damit gelernt, umzugehen, damit zu leben. Es hat uns erleichtert, dann zu wissen, was sie hat. Diese Zeit der Ungewissheit war die schlimmste Zeit. Also nicht zu wissen, ob sie vielleicht doch stirbt oder es ist eine andere Diagnose, was kommt auf uns zu. Aber wo wir die Diagnose dann hatten, konnten wir damit lernen zu leben, ja, und umzugehen.
Das ist ja schon extrem heftig, gerade bei so einem jungen Kind. Hast du davor schon mal mit der Krankheit Berührungspunkte gehabt, davon gehört oder war das Thema da auch ganz neu für dich?
Nee, das Thema war ganz neu. Also das hatte ich noch nie gehört. Habe mich bis dato auch selber wirklich, muss ich ehrlich sagen, nie mit dem Thema Blutspende eigentlich so auseinandergesetzt. Aber da mussten wir es dann. Und seitdem bin ich auch echt gewollt, auch selber zur Blutspende zu gehen, zu animieren, überall Werbung zu machen, wie wichtig es ist, dass man zur Blutspende geht. Viele wissen auch gar nicht, wie viele Krankheiten es überhaupt gibt und wie viele Menschen, die auf eine Blutspende angewiesen sind. Und wenn man sich damit nie beschäftigt, ja, weiß man das auch nicht. Man denkt halt immer nur an Unfälle oder Operationen. Aber wie viel es tatsächlich nachher gibt, ist einem auch gar nicht bewusst.
Ja, total. Auf jeden Fall. Das heißt, das Thema Blutspende, wie du schon gesagt hast, war vorher bei dir noch gar nicht so stark im Bewusstsein. Hat sich das dann bei dir persönlich verändert, die Einstellung dazu oder auch im Bekannten- oder im Familienkreis?
Ja, auf jeden Fall hat sich das verändert, weil man es einfach aus einem ganz anderen Punkt dann sieht, wenn man dann doch selber betroffen ist. Und ich konnte tatsächlich schon viele erreichen damit, dass sie doch zur Blutspende gehen oder sich zumindest mal überlegen. Es sind halt dann doch auch wieder welche dabei, die das dann körperlich einfach nicht mehr dürfen oder können. Aber ja, ich denke, ich habe schon viel erreicht.
Das ist sehr, sehr gut. Jetzt, wo regelmäßige Bluttransfusionen schon so ein fester Bestandteil von Mathildas, aber auch von deinem Alltag sind, wie konkret sieht das aus? Also wie häufig braucht Mathilda Transfusionen? Wie ist so der Ablauf? Kannst du uns da vielleicht mal kurz durchführen, dass wir uns das so vorstellen können?
Ja, also der Ablauf ist folgendermaßen. Sie bekommt alle 4 Wochen im Moment die Bluttransfusion regelmäßig. Das heißt, wir kontrollieren nicht mehr dazwischen den HB, sondern haben feste Termine alle 4 Wochen. Und da gehen wir dann montags in die Klinik zur Blutkontrolle und zum Zugang legen, damit auch die passende Konserve bestellt werden kann. Und gehen am nächsten Morgen dann wieder in die Klinik für die Transfusion. Meistens ist schon alles schon vorbereitet. Also das heißt, die Konserve ist aufgewärmt und dann wird die Mathilda an eine Überwachung angeschlossen von Blutdruck und Sauerstoffsättigung. Und dann geht es meistens relativ schnell los. Die ganze Transfusion dauert 4 Stunden. Also sie muss dann 4 Stunden still sitzen,
darf nicht aufstehen oder rumlaufen, bis das durchgelaufen ist. Danach wird dann immer nochmal nachkontrolliert von dem Blutwert, ob es auch alles gut ist, ob es funktioniert hat, dass der HB angestiegen ist. Und dann wird der Zugang wieder entfernt und wir gehen wieder nach Hause. Aber da ist dann meistens der ganze Tag dann schon gelaufen. Also meistens ja, so zwischen 15 und 17 Uhr gehen wir meistens dann wieder nach Hause.
Das ist ja schon eine ganz schöne Prozedur, vor allem für so ein kleines Kind. Kannst du einschätzen, wie es Mathilde damit geht? Also versteht sie, was da passiert und wie ist so ihr Umgang damit?
Ja, also sie ist jetzt mittlerweile 6 Jahre alt und so langsam fängt sie schon auch an zu begreifen, warum sie das fremde Blut benötigt. Natürlich dieses ganze Ausmaß kann sie mit 6 Jahren dann noch nicht begreifen, aber sie versteht schon, dass es notwendig ist, dass sie diese Behandlung braucht und sie meistert es auch ganz tapfer. Sie geht auch sehr gerne in die Klinik. Sie sagt auch selber, ich gehe gerne hin, ich weiß, ich bekomme Hilfe. Danach geht es mir besser. Also sie kann das wirklich schon selber immer wieder mal so ausdrücken. Gerade wenn sie eben merkt, dass ihr Körper nicht mehr so leistungsfähig ist, sagt sie, Mama, ich glaube, es wird wieder Zeit, dass wir zum Transfundieren gehen, sagt sie dann. Ne? Und da weiß ich dann halt einfach schon, dass sie körperlich einfach selber schon so leidet. Als Erwachsener kann man eben sagen, ah, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich habe Kopfschmerzen, ach, ich brauche eine Pause. Aber für so ein kleines Kind ist es eben doch sehr schwierig, das zu äußern. Das ist auch ein Prozess jetzt für sie, das zu lernen, anzunehmen, zu akzeptieren und eben auch ja, sich mitteilen zu können. Mhm. Und in der Klinik ist aber echt, also sie geht wirklich sehr gerne hin und wie gesagt, sie sagt selber, es geht ihr gut danach, ihr wird geholfen und sie freut sich dann auch immer. Sie hat dann schon auch so ihre Lieblingsärzte und Krankenschwestern, die hat sie alle voll im Griff. Also das muss man schon auch sagen, ne? Also wenn die Mathilda dann kommt, die sagt dann, wo es lang geht. Sie darf mitentscheiden, an welche Hand erstmal geguckt wird, weil es einfach auch schon mittlerweile schwierig ist, einen Zugang zu finden an ihren Händen, weil sie so verstochen ist. Und da ist für sie halt wichtig, dass sie Vertrauenspersonen hat, die da sind und die sie dadurch begleiten auch. Ne? Und ja, da hat sie dann schon ihre Lieblinge so zwischendrin. Ist aber auch immer toll zu beobachten. So wenn ich weiß, okay, der und der ist jetzt da, dann weiß ich auch für mich, es wird entspannt. Weil es eben auch schon vorkommt, dass wenn es eben nicht so gut läuft oder halt jetzt doch ein Arzt mal nicht da ist, den sie kennt oder nicht ganz so den Draht hat, das Vertrauen hat, dann kann es schon schwierig werden. Und das ist dann auch für mich wirklich schwer auszuhalten. Dann hast du ein Kind, das dann vielleicht schreit oder nicht mehr so kooperiert und nicht mehr mitmacht, weil es einfach nicht möchte, ist dann wirklich schwierig, schwierig, das zu ertragen. Ja,
das glaube ich.
Was aber auch für sie zum Beispiel ganz wichtig ist, ist das Spielzimmer. Die spielen eine ganz große Rolle für die Mathilda. Das Personal dort kennt sie auch schon sehr lange. Und wenn sie da so viele Stunden sitzen muss, ist das so wertvoll, dass die zwei Damen dann da sind und mit ihr spielen, ihr Bastelmaterial geben. Im Moment gibt es einen Schüler dort, der irgendwann jetzt auch eine Ausbildung anfängt als Krankenpfleger. Und mit dem kommt die so super zurecht, dass der dann echt auch da sitzt und mit ihr spielt. Und das ist so wertvoll für sie auch, wenn sie da begleitet wird. Na, und es ist auch schön zu sehen, dass sie gerne hingeht, dass sie Spaß hat. Trotzdem, sie freut sich. Also sind so Momente einfach, die es einem leichter machen. Und ja, aber auch die hat sie im Griff. Na? Also das, die Mathilda hat sie alle im Griff und wickelt gern alle um ihren Finger, ja.
Das ist aber gut zu hören.
Ja.
Das heißt, die Klinik und das Personal vor Ort, die sind auch speziell auf Kinder eingestellt.
Ja, ist eine Kinderklinik, okay. Ja.
Ah, ja. Sandra, du hast ja schon erzählt, Mathilda bekommt alle 4 Wochen momentan eine Bluttransfusion. Wie viele Transfusionen hat sie denn bisher insgesamt bekommen?
Also bisher hatte die Mathilda insgesamt 66 Bluttransfusionen. Nächste Woche kommt dann die Nummer 67 dazu. Heißt 67 mal Blutspender.
Wahnsinn. Du hattest vorhin schon erzählt, Mathilda merkt das dann ja auch selber, dass sie irgendwie ein bisschen schlapp ist oder nicht mehr so kann. Ja. Was für Einschränkungen, also ich stelle mir das irgendwie gerade für so ein Kind, das irgendwie auch aktiv sein will, mit anderen Kindern spielen möchte, irgendwie besonders schwierig vor, dann zu merken, ich kann da gar nicht so mitmachen. Wie erlebt sie das? Also was bedeutet das für Einschränkungen für sie?
Ja, also Einschränkungen würde ich es vielleicht gar nicht ganz so nennen. Sie zieht alles durch. Sie tanzt unheimlich gerne. Sie ist auch in der Tanzschule. Mathilda ist eine richtig kleine Prinzessin, wie man sie sich vorstellt. Trägt gern Glitzerkleidchen, Tüllkleidchen und tanzt und singt. Und die Tanzschule bedeutet ihr sehr viel. Aber da ist dann halt so, dass sie dann gerade in der Woche vor Transfusion kann sie sich nicht mehr so konzentrieren. Also sie schaltet dann zwischendrin einfach ab und macht irgendeinen Quatsch manchmal auch nebenher. Sie kriegt zwar trotzdem alles mit, aber da zieht sie sich dann einfach zurück, um kurz Pause nochmal auftanken, Energie nochmal sammeln. Aber so im Grunde wirkliche Einschränkungen hat sie nicht. Also außer eben, dass sie nicht mehr die 100%ige Leistung bringen kann. Trotzdem ist es für sie dann schwierig, wenn sie das dann eben merkt, dass sie nicht mehr so kann, wie sie will und eben öfter Pause machen will. Da kann es schon auch mal sein, dass sie dann zornig wird und einfach wütend ist, weil sie dieses Ganze nicht begreift, warum das jetzt wieder so ist. Aber wir kriegen das dann immer ganz gut hin. Wir haben dann auch so Wege, wie wir sie dann da wieder rauskriegen, einfach regulieren. Ja, habe ich schon einen ganz guten Weg mit ihr zusammen. Aber es ist trotzdem schwierig für sie dann.
Du hast vorhin erzählt, dass sie die Klinikbesuche sogar gerne macht und sich darauf freut.
Ja.
Wie erklärst du dir das?
Ja, gerade eben durch diese herzliche Art von allen. Ne? Also die Mathilda hat einfach über die Jahre jetzt auch Vertrauen aufgebaut zu vielen dort. Ich meine, natürlich gab es auch viel Personalwechsel, wie überall eben. Aber sie hat schon Vertrauen einfach in die Klinik alleine, weil sie weiß, es wird ihr geholfen. Und das ist der Punkt, den sie halt selber ja auch schon äußert, dass sie dort Hilfe bekommt. Und deswegen, ja, so würde ich mir das erklären, weil sie einfach Vertrauen hat. Trotz allem haben wir ja auch schöne Erlebnisse in der Klinik, wie zum Beispiel jetzt am Nikolaus. Da gibt es dann immer so eine Nikolaus-Aktion. Da kommt die Bergwacht und seilt sich dann ab als Nikolaus, Elch und Engel. Das ist auch immer ganz toll. Dann gibt es ein ganz tolles Kinderfest, wo wir dann immer sind. Dann gibt es die Klinik-Clowns, die auch unheimlich wichtig sind. Gerade wenn man dann doch sehr oft dort ist. Ja, und dann haben wir einfach auch positive Erlebnisse in der Klinik. Und es ist mir persönlich sehr wichtig, dass wir zu solchen Veranstaltungen dann auch hingehen, eben um diese Brücke auch zu bauen, dass es nicht nur Negatives gibt, nicht nur Pieksen gibt in der Klinik, sondern auch schöne Momente.
Ja, das ist ein richtig schöner Ansatz. Jetzt haben wir ganz viel über Mathilda gesprochen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es für dich als Mama nicht so easy ist. Du hast es ja auch schon angedeutet. Gibt es besondere Menschen, Gruppen oder Anlaufstellen, die dir Halt geben, die dir helfen, mit der Situation gut umzugehen?
Ja, die gibt es. Also es ist für mich nicht mehr ganz so schwer wie am Anfang, wenn man halt wirklich noch total vor den Kopf gestoßen ist und gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Aber ich habe meine Familie, meine beste Freundin, die viel für uns da ist. Und dann haben wir auch noch die Selbsthilfegruppe, die ganz, ganz wichtig ist und mir persönlich auch schon sehr viel weitergeholfen hat. Und da ist einfach auch der Austausch untereinander so wichtig und auch sehr wertvoll. Man muss sich nicht groß erklären oder rechtfertigen, weil die Familien dort einfach verstehen, was man selber durchmacht. Die kennen diese Emotionen, dieses Auf und Ab. Es gibt mal wirklich auch Tage, die wirklich schwarz sind. Also man sieht da gar nichts Positives mehr. Es gibt schlimme Tage, wo man denkt, warum mein Kind, warum wir, warum muss das sein? Oder wenn dann wieder Untersuchungen anstehen, dann kriegt man einfach doch auch Angst und da können die einem eben weiterhelfen, weil die genau wissen, was man fühlt. Und deswegen ist dieser Austausch enorm wichtig. Ja, in dieser Selbsthilfegruppe, ja.
Welche Selbsthilfegruppe ist das genau?
Von der Diamond Black Fan Anime, also Deutschland.
Wenn jetzt Eltern zuhören, deren Kinder vielleicht auch betroffen sind, wie kann man da Kontakt aufnehmen?
Da gibt es eine Homepage. Also die Diamond Black Fan Anime Selbsthilfegruppe findet man im Internet unter diamond-blackfan.de. Mhm. Da ist der Verein von uns beschrieben. Da gibt es auch Verlinkungen, weil wir auch viel Kontakt mit der Uniklinik in Freiburg zum Beispiel haben, die spezialisiert sind auf die Diamond Black Fan Anemie, und die findet man darüber auch.
Mhm. Okay, vielen Dank für die Info. Ja, Mathildas Geschichte zeigt, wie sehr Patienten auf Blutspenden angewiesen sind. Was würdest du Menschen sagen, jetzt aus deiner speziellen Perspektive, die noch nie Blutspenden waren? Also was kann motivieren?
Also dazu würde ich gerne was sagen. Ich habe das ein bisschen vorbereitet. Ich würde das jetzt einfach mal vorlesen.
Ja, gerne.
Weil mir das sehr wichtig war, das schön zu verfassen. Mhm. Vielleicht fühlt sich eine Blutspende für dich wie eine kleine Sache an. Ein Termin, ein kurzer Pieks, eine Stunde deiner Zeit. Aber für jemand anderen ist genau diese eine Stunde deiner Zeit alles. Es ist für manche ein weiterer Atemzug, ein weiteres Aufwachen, ein weiterer Tag mit Menschen, die sie lieben. Blut kann man nicht herstellen. Es gibt keine Maschine, die Hoffnung druckt. Keine Fabrik, die Leben produziert. Blut kommt nur von Menschen, die denken, ich sehe dich, auch wenn ich dich nie kennenlernen werde. Ich schenke dir mein Blut und damit eine Stunde meiner Zeit. Vielleicht brauchst du dieses Blut nie selbst, vielleicht bist du aber irgendwann auch mal darauf angewiesen. Blutspende ist eine große Heldentat. Sie ist zwar still, dafür aber sehr menschlich und tief, und bei den Empfängern löst sie große Dankbarkeit aus. Zur Blutspende geht man nicht für Statistiken oder Zahlen. Du gehst hin für Namen, die du nie hören wirst, für Geschichten, die weitergehen dürfen, für Umarmungen, die der Betroffene sonst vielleicht nie wieder erleben wird. Oder wie in Mathildas Fall, ein Kind, das dank dir aufwachsen und leben darf. Blutspenden heißt nicht nur Blut zu geben, es heißt Leben zu teilen und Leben zu retten.
Vielen Dank für diese schönen Worte, Sandra. Das war sehr, sehr berührend. Wenn ich das jetzt so höre und wenn du jetzt auch daran denkst, dass andere Menschen Blut spenden, damit deine Tochter weiterleben kann, was geht dir da durch den Kopf? Wie geht's dir damit, wenn du daran denkst, dass andere Menschen dazu beitragen, dass Mathilda geholfen wird?
Ja, also für mich fühlt sich das an wie eine Mischung aus Angst und tiefer Dankbarkeit. Als Mama möchte man sein Kind ja eigentlich immer beschützen und ihm helfen. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass es einfach nicht geht. Ich kann es nicht alleine und ich bin angewiesen auf fremde Menschen. Und dann, ja, empfindet man da einfach eine tiefe Dankbarkeit, die sich kaum in Worte fassen lässt. Fremde Menschen, die sich entscheiden, aufzustehen, hinzugehen und ihr Blut freiwillig zu spenden. Und das auch für mein Kind, die aber auch gar nicht wissen, dass es Mathilda gibt zum Beispiel. Und aber ihr trotzdem ja indirekt helfen oder unbekannt helfen. Es ist auch für mich immer wieder eine besondere Situation bei so einer Bluttransfusion, weil eben einfach fremdes Blut durch die Adern meines Kindes fließen. Und das ist unglaublich intim, also auch ein intimer Moment, der da passiert, das einen tief bewegt, manchmal auch demütig macht. Und dann, ja, ist auch stellenweise vielleicht Hilflosigkeit, weil ich ihr das Blut nicht geben kann, das sie braucht. Ja, ich kann nur helfen, daneben stehen und hoffen. Und hoffen, dass immer genug Menschen da sind, die ihr Blut geben. Und dass Menschen verstehen, wie wichtig es ist, dass sie sich entscheiden für die Blutspende. Und dass sie vielleicht auch wissen, dass hinter jeder Blutkonserve nicht nur irgendein Fall steckt, sondern immer ein Mensch. In dem Fall jetzt die kleine Mathilda. Und mein Kind lebt eben nur dank dieser Menschen, die bereit sind, ihr Blut zu geben. Und dieses Wissen verändert einen. Also das verändert ganz viel in einem Menschen, in einer Mama, die dasteht und ja, ihr Kind einfach nur lebt dank Blutspendern.
Das waren schon fast perfekte letzte Worte, liebe Sandra. Wenn du jetzt noch einen Wunsch frei hättest für Mathilda, für andere betroffene Kinder, was wäre das?
Ja,
Auch dazu habe ich was vorbereitet, weil der Punkt mir natürlich auch sehr wichtig ist und ist ein bisschen längerer geworden. Ich hoffe, das ist okay.
Sehr gerne.
Auch das würde ich gern vorlesen, einfach so, ja, weil ich das in Worte gar nicht so rüberbringen kann in so einem Moment jetzt, weil das für mich auch sehr aufwühlend ist, einfach, ne? so emotional mich immer wieder in diese Situationen reinzuversetzen. Das macht schon auch was mit mir, ne? Auch wenn es mir gut geht, es ist trotzdem immer wieder schwierig, wenn man das immer wieder nachfühlen kann. Auch dieser 12.12., ich kann das immer noch nachempfinden, diesen Tag, wie das war. Ich kann jedes Gefühl beschreiben, jede Emotion. Also es vergisst man einfach nicht.
Ja. Ich habe Gänsehaut, Sandra.
Ja. Also dann würde ich das jetzt mal vorlesen.
Sehr gerne.
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir einfach wünschen, dass mein Kind unbeschwert leben darf. Ich wünsche mir, dass Krankheit nicht der erste Gedanke am Morgen ist und nicht der letzte am Abend. Dass Termine, Medikamente und Sorgen nicht den Alltag bestimmen. Dass mein Kind lachen kann, ohne dass ich dabei im Hinterkopf habe, wie es ihm morgen gehen wird. Ich wünsche mir, dass sie einfach Kind sein darf. Spielen, träumen, wütend sein, laut sein, glücklich sein. Ohne Einschränkungen, ohne Erklärungen, ohne immer wieder sagen zu müssen, ich kann nicht, weil. Wenn ich wirklich alles dürfte, würde ich meinem Kind die Last abnehmen, die es nie hätte tragen sollen. Ich würde ihr einen Körper schenken, der mitmacht, der verlässlich ist, der nicht ständig Grenzen setzt. Vor allem aber wünsche ich mir, dass mein Kind immer spürt, wie sehr es geliebt wird, dass es weiß, es ist stark, wertvoll, vollkommen, wunderbar und bezaubernd, genau wie sie ist.
Vielen Dank, das war ganz wunderbar zu hören.
Ja, da muss ich fast selber heulen.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das war wunderbar geschrieben. Vielen, vielen Dank für deine tollen Worte und für deine Offenheit, vor allem, dass du deine Geschichte hier mit uns geteilt hast und von Mathilda und von dir erzählst. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Folge angekommen. Die letzten Worte gehören aber dir. Hast du noch abschließende Worte für unsere ZuhörerInnen?
Habe ich tatsächlich, ja. Ich möchte allen etwas ganz Einfaches, aber gleichzeitig auch etwas unglaublich Wichtiges mit auf den Weg geben. Wenn ihr zur Blutspende geht, entscheidet ihr euch bewusst dafür, Verantwortung füreinander zu übernehmen, aber auch für andere. Ihr helft nicht irgendwem, ihr helft Menschen wie meinem Kind, Familien wie meiner, Menschen, die hoffen, die warten, die kämpfen. Vielleicht fühlt sich der Schritt klein an, vielleicht denkt ihr aber auch, macht meine Spende wirklich einen Unterschied? Ja, das macht sie. Sie macht alles aus. Für uns bedeutet eine Blutspende Sicherheit, Zeit, Hoffnung. Für mein Kind bedeutet es die Chance, weiterzuleben, weiter zu wachsen, weiter zu träumen und durchs Leben zu tanzen. Niemand von uns weiß, wann wir selbst einmal fremde Hilfe angewiesen sind. Aber heute könnt ihr dieser fremde Mensch sein, der Leben schenkt, still, anonym, ohne Gegenleistung und doch mit einer Wirkung, die weiter und tiefer reicht, als man es je sehen könnte. Bitte geht Blut spenden, sie rettet Leben.
Vielen Dank, Sandra. Ich bin ganz berührt. Bessere letzte Worte hätte man nicht finden können. Vielen, ja. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Die Geschichte von Mathilda zeigt mal wieder, wie lebenswichtig Blutspenden sind und was für eine enorme Bedeutung sie für erkrankte Kinder und deren Familien haben. Ich bin auf jeden Fall tief berührt von Mathildas Mut und der Stärke ihrer Mutter Sandra, die mit so viel Liebe und Kraft für ihre Kinder da ist. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Gespräch dazu inspiriert, selbst aktiv zu werden. Das kann eine Blutspende sein, aber ihr tut auch schon ganz viel, wenn ihr über die Wichtigkeit von Blutspenden in eurem Umfeld sprecht und zum Blutspenden motiviert. An alle, die regelmäßig Blut spenden, vielen Dank für euren Einsatz. Macht weiter so. Ihr bewirkt mit wenig Aufwand etwas ganz Großes im Leben anderer Menschen. Und natürlich möchten wir besonders diejenigen unter euch ermutigen, die noch nie Blut gespendet haben. Macht euch einen Termin zur Blutspende und helft mit, Leben zu retten. Termine findet ihr unter blutspende.de oder in unserer Blutspende-App. Da könnt ihr schon mal schauen, wann und wo es wieder Zeit für eine gute Tat wird. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung und natürlich noch mehr darüber, wenn ihr uns abonniert. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an podcast@blutspende.de schicken. Wir hören uns bei der nächsten Folge und bis dahin denkt immer dran, schenke Leben, spende Blut.
500 Milliliter Leben.
Der Blutspende-Podcast der DRK Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen
und Nordost.